Ich möchte nochmal alle recht herzlich begrüßen hier zu unserem Bibelabend und freue mich ganz arg, dass wir auf diesem Weg wenigstens wieder gemeinsam das Wort Gottes studieren dürfen und lesen dürfen. Ja, und so fange ich jetzt mal an. Wir beginnen wieder heute. Wir kommen ja jetzt zum Kapitel 15, ein sehr, sehr interessantes Kapitel und sehr wichtiges Kapitel. Ihr werdet es dann noch merken. Ich werde jetzt zuerst einmal das Kapitel selber lesen. Bitte lest mit, habt eure Bibel zur Hand, denn es gibt viele Stellen, die wir dann nachher gemeinsam betrachten wollen und ihr da nachschlagen könnt. Also ich lese jetzt mal das Kapitel. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer, der von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, sieh, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich als Erbe es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mitten durch und legte es jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber in den vierten Generationen wird hierher gekommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Peresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. So, jetzt wollen wir mal diesen Kontext einmal gemeinsam betrachten. Ich fange jetzt mal an mit Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in eine Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Der erste Versteil dieses Kapitels, nach diesen Begebenheiten, bezieht sich also ganz klar auf das vorhergehende Kapitel, der Schlacht und dem Sieg Abrahams gegen die vier Könige und seiner erfolgreichen Rückkehr mit der zurückeroberten Menschen. Dann hören wir, dass das Wort des Herrn an Abraham ging. Wir hören es in dieser Form zum ersten Mal in der Schrift. Denn bisher hat Gott, der Herr, zu Abraham einfach bloß gesprochen. Wir hören aber auch von einer weiteren bisher unbekannten Einzelheit, nämlich, dass das Wort des Herrn in der Form einer Offenbarung an Abraham ging. Und jetzt habe ich wieder eine Frage an euch. Was ist eigentlich eine Offenbarung, eine Apokalypsis? Ich denke, viele von euch kennen dieses Wort. Denn das ist ein Synonym für Offenbarung, sind Gesicht oder Vision oder auch ganz einfach Erscheinung. Und damit ist vor allem eine prophetische Offenbarung gemeint, in der Gott bestimmte Menschen bisher verborgene Kenntnisse enthüllt. Über Gott selbst, über seinen Willen oder über seinen Heilsplan. Diese Offenbarung hier aber, also das Gesicht für Abraham, enthält jetzt drei Dinge. Erstens, fürchte dich nicht, Abraham. Ja, Gott, der Herr, zeigt damit Abraham nicht besorgt und verzagt zu sein. Im Gegenteil. Gott möchte Abraham damit seine Angst nehmen und ihm Zuversicht und Sicherheit vermitteln. So waren es für Abraham erbauende und tröstliche Worte. Auch hinsichtlich von seinem Mut, den er im Kampf mit den weit überlegenen Armeen der vier Könige bewies. Und ich unterstelle jetzt Abraham, dass er in seinem Glauben wusste, dass Gott durch sein Eingreifen ihm den Sieg beschert hat. Wir wissen weiter, dass diese Botschaft, fürchte dich nicht, zwar mehrmals in der Schrift vorkommt, aber im Besonderen auch an die Patriarchen, Isaak und Jakob, an bestimmten Stellen erging. Lesen wir es dazu Isaak, als er sich mit den Philistern wegen des Brunnens stritt und nach Beersheba zog. Ich lese jetzt 1. Mose, schlagt gemeinsam auf, 1. Mose 26, den Vers 24. 1. Mose 26, der Vers 24. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes willen. Dieses fürchte dich nicht. Das lesen wir auch bei Jakob. Denn auch bei Jakob hören wir es, als er in Beersheba war und nach Ägypten weiterzog. Lesen wir dazu und schlagen wir auf 1. Mose, Kapitel 46, den Vers 3. 1. Mose 46, den Vers 3. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Also er sollte sich nicht fürchten. Das war die erste. Jetzt kommen wir zum zweiten. Gott spricht, ich bin dein Schild. Dies ist der erste Grund dafür, dass er sich nicht fürchten muss. Ein Schild ist ein Verteidigungsschutz eines Soldaten. Und Gott, der Herr, nennt sich hier selbst als ein Schild, auf Hebräisch Magen. Und sicher dürfen wir es dabei annehmen, dass Abraham damit erkennen durfte, dass Gott, der Herr, auch sein Beschützer vor den vier Königen war. Was heißt das für uns? Kennen wir auch sowas? Ja, natürlich. Wir lesen heute für uns auch von so einer Schutzausrüstung. Schlagen wir mal auf. Epheser 6, den Vers 16. Epheser 6, Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ja, unser Kampf richtet sich ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte in den himmlischen Regionen. So steht es auch im Epheserbrief, ein paar Verse vorher. Aber von wem haben wir das große Vorbild? Denn auch unser Herr, Jesus Christus, er ist das große Vorbild. Und auch er hat sein Schild gebraucht, als er vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Lesen wir dazu nur eine von den drei Antworten, die Jesus da gab. Schlagen wir auf. Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, den Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja, diese Schutzausrüstung, das Schild des Glaubens, das hält uns vor allen feurigen Pfeilen ab. Diese Versuchung durch Satan und durch die bösen Mächte. Wir brauchen das. Je tiefer wir seinen Wort verstehen, umso gewappneter sind wir für solche Angriffe. Jetzt kommen wir zum dritten. Dein sehr großer Lohn. Ja, für diese Textpassage gibt es jetzt zwei Auslegergruppen. Die einen sagen, Gott, der Herr selbst, ist der sehr große Lohn für Abraham. Die zweite Auslegergruppe sagt, Abraham wird noch einen sehr großen Lohn erhalten. Doch was heißt es? Unabhängig davon, es trifft auf beides zu. Warum? Gott, der Herr, Vaterlohn. Und Gott, der Herr, belohnte auch Abraham. Und so trifft beides zu. Und diese Worte Gottes zeigen uns sowohl den irdischen Reichtum vor der Trennung von Lot. Da schlagen wir nochmal auf zur Erinnerung. 1. Mose, Kapitel 13, den Vers 2. 1. Mose 13, den Vers 2. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Das war der irdische Reichtum. Jetzt kommen wir zum geistlichen Reichtum. Also auch diesen können wir jetzt wiederholen, denn den hatten wir schon. Schlagt auf 1. Mose 14, den Vers 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte dich für dich. Abraham verzichtete gerne und freiwillig auf die Kriegsbeute von Sodom und der anderen Städte. Denn er war sich sicher, denn bei weitem war der Lohn von Gott dem Herrn viel, viel wichtiger und dessen war er sich eher bewusst. Und so erkennen wir auch da den geistlichen Reichtum, den Abraham hatte. Nicht zu übertreffen mit all diesen irdischen Dingen. So kommen wir jetzt zum Vers 2. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. In diesem Vers finden wir jetzt wieder sehr viel Neues. Ist vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber wenn wir es genauer zu betrachten, sehen wir doch vieles, das jetzt neu ist. Auch für im Verhalten und auch im Werten von Abraham. Zum ersten Mal hören wir, dass Abraham zu Gott spricht. Denn bisher hatte nur Gott zu ihm gesprochen und im Gehorsam hat Abraham Gottes Anweisungen stets befolgt. Also ist das was Neues. Und jetzt beachtet mal einmal die Schreibweise. Herr, Herr. Diese Kombination kommt auch zum ersten Mal hier vor. Denn bisher hörten wir in den Kapiteln 2,4 bis 3,23 nur die Kombination oder meist die Kombination Gott, also Elohim, der Schöpfergott, und der Herr, das Tetragrammaton, also das Jahwe, der ewig Seiende. Das war zum Beispiel, um euch so hinzuweisen, das steht im 1. Mose 2, 8 und 9. Aber hier in dieser Kombination bedeutet Herr Adonai oder Kyrios, das heißt Herr oder Herrscher oder Gebieter, und in Verbindung auch mit dem Tetragrammaton, dem ewig Seienden. Wir könnten jetzt auch mit anderen Worten diese Ansprache Abrahams so formulieren. O Herrscher oder Gebieter, du ewig Seiender, was willst du mir geben? Und jetzt das nächste. Wir kennen aber auch Abrahams Gedanken bei dieser Frage an Gott. Wie wir unschwer erkennen können, denkt Abraham an seine Nachkommen, denen er sein Erbe übergeben wird. Und er stellt klar und deutlich fest, nachdem Sarai, seine Frau, unfruchtbar ist, dass er keine Nachkommen, also kinderlos ist und bleiben wird. Was ist daher der Nutzen dieses großen Lohnes, wenn er gar nicht weitergegeben kann? Zuletzt erklärte Sir Abraham Gott dem Herrn, dass Eliezer aus Damaskus, ein sicher verdienter Dienstbote, der in seinem Haus geboren wurde, Erbe sein wird. Und nicht ein natürlicher Erbe auf seinen Lenden. Kommen wir zum Vers 3. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Also Abraham klagt weiter Gott, dem Herrn, sein Leid, dass ihm der Herr keinen Samen zur Nachkommenschaft gegeben hat. Und somit er gezwungen wird, sein Erbe an einen Dienstboten seines Hauses zu geben. Doch siehe, der Vers 4. Doch siehe, das Wort des Herrn ging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Ja. So reagiert Gott wieder in seiner Liebe und seiner Weisheit. Und er antwortet Abraham durch sein Wort mit einer Verheißung und der Gewissheit, dass nicht Eliezer sein Erbe sein wird, sondern ein Nachkomme aus seinem Leib, aus seinen Lenden. Zu diesem Zeitpunkt wird noch nicht einmal gesagt, und bitte versetzt euch jetzt in dem Augenblick in Abraham, dass Sarai die Mutter sein würde, denn er weiß um die Unfruchtbarkeit von Sarai. Er weiß nur, dass er der Vater sein wird. Und so kommen wir jetzt zum Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Zur Ermutigung Abrahams führt ihn der Herr jetzt aus dem Zelt mit der Aufforderung, den sternklaren Himmel zu betrachten. Was erkennen wir jetzt dabei, diese Aussage? Dass es bereits Nacht gewesen sein muss. Weil sonst hätte Abraham nicht die Sterne sehen können. Gott, der Herr, gibt ihm nun die Aufgabe, die Sterne am Himmel zu zählen. In dem Bewusstsein natürlich, dass es für ihn unmöglich sein wird, diese Aufgabe zu lösen. Für Abraham musste es aber überwältigend gewesen sein. Einerseits die Schöpferkraft Gottes am Firmament zu erkennen. Andererseits die Allmacht seiner Verheißung auch nur zu erahnen. Und so war es schon bereits die zweite Verheißung, aber eine sehr beeindruckende an Abraham über eine so gewaltige Nachkommenschaft. Erinnern wir uns nochmal und lesen dazu nochmal den 1. Mose, Kapitel 13, der Vers 16. Kapitel 13, der Vers 16. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Eine weitere Stelle finden wir in 1. Mose 22, Kapitel 22, der Vers 17. Kapitel 22, Vers 17. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Was erkennen wir jetzt daraus? Alle Illustrationen, ob Staub, ob Sand oder die Sterne, bedeuten allerdings alles dasselbe und sollen die Unermesslichkeit und die Allmacht Gottes aufzeigen und darstellen. Sie sollen aber auch zeigen, dass Abrahams geistliche Nachkommen unzählbar und unvorstellbar sein würden, wie diese Sterne am Firmament. So möchte ich jetzt zum Vers 6 kommen. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Wir wollen uns jetzt da die Demut und die Faszination Abrahams einmal vorstellen über diese Verheißung Gottes. Er sollte diese Gnade, diese Verheißung Gottes erhalten. Und Abraham glaubte Gott dem Herrn und seinen Verheißungen. Denn er wurde bisher immer von Gott dem Herrn geführt. Und er wurde noch nie enttäuscht von seinen Verheißungen. Gott der Herr rechnete nun Abraham diesen Glauben als Gerechtigkeit an. Obwohl Abraham bereits, wie wir gelesen haben im 1. Mose 12,1, gläubig war und Gott gehorsam war, als er von Ur auszog. Sein Glaube beruhte auf dem Gehorsam und dem Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Diese grundlegende Wahrheit der Rechtfertigung aus Glauben, die hier bei Abraham zum Ausdruck gebracht wird, bestätigt auch das Neue Testament. Lesen wir über die Rechtfertigung Abrahams nur drei Stellen. Römer, Kapitel 4, Vers 3. Römer, Kapitel 4, den Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso schreibt Paulus auch in Galater, im Galaterbrief, Kapitel 3, den Vers 6. Galater 3, den Vers 6. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Auch hier sehen wir wieder, wie Abraham, der Vater des Glaubens, hervorgehoben wird. Einen weiteren Punkt, der dritten jetzt noch, den wir noch lesen wollen, ist der Jakobusbrief. Jakobus 2, den Vers 23. Jakobus 2, der Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jetzt möchte ich euch eine kleine Frage stellen, die jeder mit Sicherheit auf Anhieb beantworten kann. Was ist das Mittel zur Errettung, zur Rechtfertigung? Müsst ihr da lange nachdenken? Oder kommt es wie aus der Pistole geschossen? Ja. Glaube und Vertrauen sind die Mittel. Und Jesu Erlösungswerk ist die Grundlage. Jetzt möchte ich aber ein bisschen eine schwierigere Frage stellen. Was muss man glauben, um errettet zu werden? Es sollte nicht schwierig sein, aber vielleicht muss man da ein bisschen mehr nachdenken. Und jetzt kommt es. Das hängt vom jeweiligen Offenbarungsstand Gottes ab. Ist vielleicht jetzt im Moment gerade ein bisschen unverständlich, weil wir in heute leben und nicht jetzt damals wie bei Abraham. Denn bezogen auf Abraham können wir sagen, er glaubte sicherlich weder an das Kommen des Messias, noch dass der Messias für seine Sünden sterben würde, weil Gott das einfach noch nicht geoffenbart hat. Von Abraham hören wir hier nur einfach, er glaubte an den Herrn, seinen Gott, als das Mittel zu seiner Rechtfertigung. Und letztendlich ist es aus Gnade durch Glauben. Und so möchte ich jetzt zum Vers 7 kommen. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Bisher, also in den Versen 1 bis 6, die wir jetzt gelesen haben, ging es im Schwerpunkt um die Verheißung einer reichen Nachkommenschaft Abrahams. In diesem Vers geht es um den Landbesitz. Und Gott, der Herr, erinnert jetzt Abraham daran, dass er es war, der ihn aus Ur in Chaldäa berufen und herausgeführt hat. Dabei gibt sich Gott, der Herr, hier wieder als der ewig Seiende, also mit dem Tetragrammaton Yahweh, aus und bezeugt damit, dass seine Verheißungen wahrhaftig sind, denn seine Existenz ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Abraham darf hier erkennen und sich erinnern, dass Gott, der Herr, bisher alles erfüllt hatte, was er ihm geoffenbart oder angewiesen hatte. Doch Gott, der Herr, fokussiert nun seine bisherige Verheißung über den Landbesitz auf Abraham allein, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Wie waren denn die Verheißungen bisher? Lesen wir nochmal dazu die Stelle. 1. Mose, Kapitel 12, der Vers 7. Erste Mose 12, der Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Kommen wir zum nächsten Vers. Kapitel 13, den Vers 15. Kapitel 13, der Vers 15. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Wir erfahren jetzt aus diesen Versen, dass die Verheißung zuerst seinem Samen galt, dann ihm und seinem Samen und nun hier ihm allein. In dieser Verheißungsreihenfolge dürfen wir erkennen, wie Gott der Herr in Abraham Demut, Geduld und Glauben fördert und stärkt. Was meine ich damit? In Demut? Weil in der ersten Verheißung nur seine Nachkommen genannt werden und nicht er selber. Obwohl an ihn die Verheißung eigentlich erging. In Geduld, einfach abzuwarten zu müssen, wie und wann Gott der Herr seine Verheißung realisiert. Denn erst hier in der dritten Verheißung erfährt er von seinem Erbbesitz, seinem alleinigen. Glauben, ja, dass Gott der Herr seine Verheißung erfüllen wird, obwohl seine Frau unfruchtbar ist und er damit keine Nachkommen haben kann. Und somit ist es nicht verwunderlich, wie Abraham jetzt im nächsten Vers reagiert. Vers 8. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Abraham wiederholt hier seine demütige Anrede aus Vers 2 mit Herr, Herr und zeigt dadurch erneut seine Untergebenheit und seine Niedrigkeit. Abraham spricht zu Gott, dem Herrn, indem er ihm eine, aus menschlicher Sicht natürlich ganz vernünftige und realistische Frage stellt. Woran soll ich erkennen, dass ich als Erbe besitze? Bisher hatte Abraham immer Gottes Anweisungen gehorsam ausgeführt. Doch er weiß, dass ein Erbe auch einen Erben aus seinen Lenden voraussetzt. Abraham aber erkannte nicht die Möglichkeit, weil Sarah unfruchtbar war. Jetzt wieder Frage zu euch. Solche Arten von Fragen der Unsicherheit sind uns ja schlichtlich nicht unbekannt, oder? Jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich jetzt eure Reaktionen sehen könnte oder hören könnte. Denn ich frage euch, kennt ihr einige Beispiele für so eine Unsicherheit aus der Schrift? Nicht in eurem persönlichen Leben. Ich möchte dazu jetzt nur zwei Beispiele aus der Schrift lesen. Es sind viele. Doch nehmen wir in mir einfach auszugsweise einmal aus dem Alten Testament Hiskias Genesungszusage durch Jesaja. In lesen wir 2. Könige, Kapitel 20, den Vers 8. 2. Könige, Kapitel 20, den Vers 8. Hiskia aber sprach zu Jesaja, welches ist das Zeichen, das mich der Herr gesund machen wird, und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Oder nehmen wir einen Teil jetzt aus dem Neuen Testament, ein Beispiel, die Frage des Zacharias vor der Geburt Johannes des Täufers. Schlagen wir auf, Lukas 1, den Vers 18. Lukas 1, der Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Auch da sehen wir ähnliche Verhältnisse wieder wie bei Abraham. Nur, dass es beide jetzt ein hohes Alter haben. Doch, wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Im folgenden Vers, Vers 9, hören wir nun Gottes Anweisungen Abraham, ohne ihm eine direkte Antwort zu geben. Und so lesen wir den Vers 9. Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Ja, Gott, der Herr, gibt ihm keine direkte Antwort auf seine Frage. Aber er gibt Abraham diese Anweisungen. Wie wir bisher gehört haben, hatte Abraham seit seiner Ankunft im Land, das ihm der Herr zeigte, Altäre gebaut und dem Herrn darauf Brandopfer dargebracht. Er war es damit gewohnt. Doch hier in diesem Vers schreibt ihm der Herr genau vor, welche Tiere es sein sollen, wie viele Tiere es von jeder Art sein sollen und wie alt die Tiere sein sollen. Was wir sicher annehmen dürfen ist, dass Abraham auf die Angabe eines Zeichens von Gott gewartet und gehofft hat, anstatt hier Anweisungen für hier die Tiere für die Opferung zu bekommen. Aber auch in dieser Situation ist Abraham geduldig und gehorsam. Und so davon wird Abraham halt auch hier wieder etwas Neues kennenlernen. Denn ähnliche Angaben für die verschiedenen Opfergaben kennen wir auch von den Anweisungen aus dem dritten Mosebuch. Aber ich möchte hier jetzt nicht näher darüber eingehen. Das ist ein ganzes Buch. Ihr könnt es nachlesen. Und so kommen wir jetzt zum Vers 10. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Ja, wie nicht anders von dem gläubigen Abraham zu erwarten, gehorchte er Gott dem Herrn und sonderte die angegebenen Tiere aus. Warum Abraham die Tiere zerteilte und nicht wie bisher auf dem Altar opferte, erfahren wir hier nicht, sondern erst viel später in der Schrift. Aber zu dem möchte ich jetzt auch kommen, damit wir es verstehen dürfen. Denn wie wir später in Zeiten erfahren, war die Teilung der Tiere und deren Gegenüberlegung ein Ritualbestandteil zum Schließen eines Bundes zwischen zwei Parteien. Dieser Bund war ein Blutbund, denn es wurde stellvertretend das Blut von Tieren für diesen Bund vergossen. Das hatte die Bedeutung, wer von den Vertragsparteien den Bund nun löste, dessen Blut musste wie bei den Tieren vergossen werden. Mit anderen Worten können wir sagen, er lud die Todesstrafe auf sich. Und diese Dinge lesen wir nur ein Beispiel für ein Allgemein als im Alten Testament, wie Israel die Freilassung ihrer Judensklaven rückgängig gemacht hat. Und so, das lesen wir jetzt in Jeremia, Kapitel 34, der Vers 18. Jeremia, Kapitel 34, Vers 18. Und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen, als sie das Kalb zerteilten und zwischen seinen beiden Hälften hindurchgingen. Also hier erinnert jetzt da in diesem Beispiel Gott an den Bund, den die Männer, die Juden übertreten hatten. Sie haben sich nicht an den Bund gehalten, obwohl sie den Bund hier genauso geschlossen hatten zwischen Gott und ihnen, dem Volk, dass sie zwischen dem Kalb, das sie zerteilt haben, hindurchgegangen sind. Und so kommen wir zum Vers 11. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Jetzt erkennen wir ein ganz natürliches Verhalten in der gefallenen Schöpfung. Es ist normal in der heutigen Zeit. Die Raub- und Aasvögel stürzten sich auf die toten Tiere und auf die toten und die zerlegten Tiere. Doch Abraham hat alle Hände voll zu tun, um sie zu verscheuchen. Die meisten Ausleger sehen in diesen Raubvögeln das böse Omen, das wir jetzt auch gleich in der nächsten Vers 13 besprechen und behandeln werden. Und so möchte ich deshalb da nicht näher eingehen. So kommen wir zum Vers 12. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. In dieser Zeitangabe sehen wir, dass eine ganze Nacht und ein ganzer Tag, seit Abraham im Vers 5 seine zahlreiche Nachkommenschaft nach der Zahl der Sterne verheißen wurde, nun vergangen war. Gott der Herr ließ nun Abraham in einen übernatürlichen tiefen Schlaf fallen. Ähnlich wie auch Adam bei der Erschaffung von Eva. In diesem Visionsschlaf überfielen Abraham aber Schrecken und große Finsternis. Den Inhalt dieser Visionsschlafes erfahren wir jetzt in den nächsten drei Versen. Und wir kommen jetzt zum Vers 13. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Ja, in der ersten Botschaft in dieser Version verheißt Gott, der Herr, Abraham, dass sein Same, also seine Nachkommen, ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Hört mir aber nicht in den ersten Verheißungen, dass sein Same das verheißene Land erhalten soll? Wie kommt das jetzt? Lesen wir nochmal den Kapitel 12, den Vers 7. Kapitel 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ja, wie soll man es jetzt davon halten? Wie soll man das jetzt verstehen? Zunächst, wo befindet sich Abraham zu dieser Zeit? Mit großer Gewissheit befindet sich Abraham unter den Terebinden von Mamre, dem Amoriter in der Nähe von Hebron, also dem verheißenen Land nach dem Vers 7. Doch beachtet jetzt genau den Wortlaut des Verses. Gott sagt nicht, in diesem Land, das dir nicht gehört, sondern in einem Land, das dir nicht gehört. Gott, der Herr, spricht also nicht von dem Land, in dem sich Abraham gerade befindet und das auch ihm und seinem Samen verheißen wurde nach Kapitel 13, Vers 15. Weiter erfährt Abraham, dass seine Nachkommen zu Knechten gemacht werden und 400 Jahre lang unter den Unterdrückern demütig dienen müssen. Was muss das für eine Schreckensnachricht für Abraham gewesen sein? Doch Abraham erfährt im gleichen Augenblick auch die Gnade des Herrn wieder, indem Gott der Herr auch die zeitliche Begrenzung nennt, nämlich 400 Jahre. Auch wenn sie so lang erscheint, es ist eine begrenzte Zeit. Und im Gegensatz zu Abraham wissen wir heute, dass diese Offenbarung für seine Nachkommen sich auf den Frondienst Israels in Ägypten, einem Land, das ihnen nicht gehört, bezieht. Komme ich jetzt wieder zu einem Problem. Der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt haben oder im Kopf haben. Es ist ein mathematisches Problem, wie wir schon beim Terach besprochen hatten. Bloß viel einfacher. Wie verhält es sich mit den 400 beziehungsweise den 430 Jahren? Was meinen wir? Wie kann man die in Entdeckung bringen? Wie können wir die erklären? Und dazu lesen wir jetzt zwei Bibelsteller, die diese Zeitspanne von 430 Jahren angeben. Wir lesen 2. Mose, Kapitel 12, den Vers 40. 2. Mose 12, den Vers 40. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Und auch Galater 3,17, Galater Kapitel 3, der Vers 17, spricht Paulus: Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben wurde. Jetzt lösen wir mal das Problem auf, das eigentlich gar keins ist, denn Gottes Wort ist irrtumslos. Ich habe jetzt ganz bewusst diese beiden Stellen ausgesucht, denn in ihnen steht bereits die ganze Wahrheit verborgen. Erstens, was steht also unserem heutigen Vers? Man wird sich dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Und was lesen wir in 2. Mose 12, 40? Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Also daraus erkennen wir jetzt schon, dass es im heutigen Vers um die Knechtschaft geht, während im 2. Mose 12, 40 um die Zeit des Aufenthalts in Ägypten geht, also um die 430 Jahre. Denn in den ersten 30 Jahren lebten ja die Israeliten noch über den Tod von Jakob hinaus wie Könige in Ägypten und nicht als Knechte oder Sklaven. Wir können das jetzt sehen daran, wenn wir jetzt auszugsweise wie Josef vom Pharao das Land für Jakob und seine Söhne erhält. Das steht in 1. Mose 47, Kapitel 47, die Verse 5 bis 7. 1. Mose 47, Verse 5 bis 7. Da sprach der Pharao zu Josef: Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehen über meine Hirten. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Und über das die Zeit von Jakob, das lesen wir auch ein paar Verse weiter, im Vers 28. Und Jakob lebte noch 17 Jahre im Land Ägypten, und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Also, zu den Passagen und diesen Versen kommen wir noch, aber nur hier, um dieses Thema 400 oder 430 Jahre mal zwischen den beiden Versen jetzt zu erklären, diese Zusage, also diese Darstellung von Jakob. Und jetzt kommen wir zum Paulus in Galater 3,17. Das aber sage ich auf Christus hin, zuvor bestätigte Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben wurde. Auch er erwähnt diese Zeitspanne von 430 Jahren. Doch was meint Paulus mit dem bestätigten Testament? Das hier verwendete griechische Wort, Diatheke, kann auch mit Bund oder Testament oder Verfügung oder Verheißung übersetzt werden. Und so erkennen wir hier, dass Paulus damit Gottes Verheißung an Abraham gemeint hat. Als Gott Abraham seine Verheißung, einen bedingungslosen Bund mit ihm schloss. Die Einführung haben wir schon behandelt in 1. Mose 12, 1 bis 3. Und in den Versen, in dem Kapitel 13, 14 bis 17. Und die Schließung des Bundes, das werden wir jetzt in den nächsten Versen behandeln. Bestätigt wird dieser Bund nochmals in 1. Mose 17, 1 bis 21 und 22, 15 bis 18. Wir lesen ihn heute nicht. Aber wir kommen noch später darauf hin. Nur jetzt da zur Erklärung. Doch dieser Bund wird auch von Gott dem Herrn gegenüber Isaak und Jakob bestätigt. Damit kommen wir jetzt zur Erklärung von Paulus näher. Nicht nur Abraham hat diesen Bund bekommen, sondern er wurde auch weitergegeben an Jakob und Isaak und Jakob. Und das lesen wir jetzt in Kapitel 46, die Verse 1 bis 4. Kapitel 46, 1. Mose 46, 1 bis 4. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen, und ich führe dich wieder gewiss wieder hinauf, und Josef soll dir die Augen zudrücken. Ja, aus diesen Versen erkennen wir jetzt doch, dass auch Paulus diese Zeitspanne von etwa 430 Jahren, also von der Ankunft Jakobs und seiner Sippe in Ägypten bis zum Erhalt des Gesetzes am Sinai nach der dreimonatigen Reise durch den Sinai-Halbinsel festlegte. Das war die Zeitspanne, die Paulus damit meinte. Und somit können wir also jetzt sagen, und ich denke, dass damit die unterschiedliche Zeitangabe jetzt geklärt werden konnten, zwischen den 400 Jahren, die nur den Frondienst, die Knechtschaft, und die 430, die Aufenthalt dauerte, und Paulus auch dieses erkannte und sagte, ja, die Ankunft von Jakob in Ägypten bis zum Gesetz, zur Sinai-Gesetzgebung, das waren diese 430 Jahre. Er legte damit mit Sicherheit nicht fest, dass es genau auf dem Tag ist, aber diese Zeitspanne 430 deckt sich damit. Ja, und so muss ich jetzt da Schluss machen, denn die Zeit ist leider schon wieder zu Ende. Und ich denke, wir machen jetzt hier einen Break und machen dann ab Vers 14 das nächste Mal wieder weiter. Ich danke euch, dass ich euch das Wort weitergeben durfte, dass ihr zuhören dürfte. Dieser Dank geht an unseren Herrn, unseren Schöpfer, unseren Retter, unseren Erlöser. Und so möchte ich jetzt damit schließen. Amen.